Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Hi. Lars Sebastian, ich habe in den Medien irgendwas mit einem Tortenwurf wahrgenommen. Elon Musk hat sich mit irgendwem unterhalten und ansonsten gibt es eigentlich nur eine wichtige Frage, die mich zumindest in dieser Woche extrem beschäftigt hat. Wie hat der S&P 500 in den letzten 5 Handelstagen abgeschnitten? Also in den ersten 5 Handelstagen des Jahres meine ich natürlich.
Also du spielst wahrscheinlich auf die berühmte Statistik an, dass das ein Signalgeber ist für den Rest des Jahres. Ich befürchte, Richtig. Wir müssen bis Ende Jahr nur abwarten, denn er ist nahezu unverändert, ne?
Oh nein.
Und noch wissen wir es nicht, aber nur noch ein paar Tage abwarten, dann wissen wir, wie das gesamte Jahr 2025 läuft. So einfach ist es.
So einfach ist es. Also Ende Januar kann man eigentlich das Depot zumachen und ja. Muss man ja, gar
oder
nicht mehr
Leverage
hinschauen, ne?
Halt, ne?
Oder Leverage. So sofort alles leer verkaufen.
Das alles stimmt, beleihen, genau. Alles so, beleihen und reingehen.
So wie Sebastian das mit den Quantencomputer-Aktien gemacht hat, nicht wahr?
Ja, genau. Das ist ja voll mein Ding, genau.
Ja.
Mache ich übrigens nächste Woche ein Update zu. Also, weil ich freue mich ja, wenn ich nachtreten kann. Wenn es schon Luck gibt und man sagt, ja, die Dinger werden aber zurückkommen. Und ich habe gestern in unserer App gesagt, das gibt nochmal -50% vom aktuellen Kurs aus.
Nur also warte mal, -50% und dann nochmal -50%, das sind ja...
Sind nicht -100%.
Sind nur...
Genau.
Nein, der Finanzmathematiker in mir, der ja nicht ganz vorhandene, der wusste das aber trotzdem. Also, wo machst du denn das? Video oder Podcast? Wo gibt's das Thema?
Video.
Okay, Video. Also bei Erichsen, Geld und Gold, einfach mal vorbeischauen auf Lars' YouTube-Kanal. Und natürlich auch auf dem von Sebastian, den wollen wir nicht hinten überfallen lassen. Hell investiert, auch ein sehr, sehr guter Kanal, hat auch schon fast 100.000 Abonnenten, oder? Du kratzt
genau.
Da schon fast dran.
Ich mache da ein Krypto-Update.
Ja, okay, das wird alle brennend interessieren.
Ja, mich auch.
Okay, aber dann rein in die heutigen Themen. Wir sprechen über einen möglichen Crash wegen einer Trump-Drohung. Wir sprechen über Meta und die Frage, ist das die große Chance? Wir haben Nvidia dabei, neue Produkte, neue Partner und trotzdem fällt die Aktie. Was ist da los? Wir sprechen über Tencent. Die hat es nämlich noch schlimmer erwischt als Nvidia. Die Amis haben die Firma auf eine Blacklist gesetzt und der Wert ist ordentlich zusammengestürzt. Bei The Dip ist die Frage, JP Morgan hat eine krasse Prognose ausgegeben. US-Aktien werden langfristig underperformen. Ist da was dran? Wir haben eine Hörerfrage im Gepäck von Wolfgang. Liebe Grüße, sind US-Anleihen-ETFs wieder interessant? Und Sebastian hat ASML in die Manege geworfen. Die Aktie ist schön ausgebrochen. Jetzt kaufen, ist die Frage. Und ja, Lars hat es schon angesprochen. Wir haben eine App, in der hat Wolfgang, ja, an dieser Stelle nochmal liebe Grüße, die Hörerfrage auch eingereicht. Also dort haben wir eine Section, dort sammelt Sebastian die Hörerfragen und fischt dann die besten raus. Und übrigens wussten unsere By The Dip App-User, übrigens vollkommen gratis das Ding, die wussten schon, dass wir über Tencent sprechen, weil Sebastian hat es da schon reingegeben und zur Diskussion gestellt. Da kam schon, ganz gutes Feedback irgendwie mit zusammen. Also einfach mal austesten das Ding, runterladen, vollkommen gratis, reinschnuppern und wenn es euch nicht taugt, dann halt einfach wieder deinstallieren, wie man das halt so macht. Ne?
Genau.
Jetzt rein ins erste Thema. Crash. Wo? Warum? Wer? Was?
Ehrlich, ich wusste bei dem Trump-Thema, oder wir waren uns alle nicht so ganz einig, was schreiben wir denn da drüber? Also irgendwas mit Crash, Boom, Bang, Reset oder sowas musste es auf jeden Fall sein.
The Great Reset.
Es war einfach so viel. Also diese legendäre Pressekonferenz, die meisten von euch werden es zu diesem Zeitpunkt schon mitbekommen haben. In einer Pressekonferenz mal kurz den Golf von Mexiko zum ein Vorschlag, Golf von Amerika gemacht, Panama-Kanal könnte man sich gut vorstellen, Grönland. Das ist im Übrigen auch rational nachvollziehbar. Also Grönland war jahrzehntelang strategisch vollkommen uninteressant und man hat es den Dänen überlassen. Und dadurch, dass die Eisschichten, nicht alle, aber zu einem beträchtlichen Teil dort abgeschmolzen sind, ist natürlich der Weg zu den Rohstoffen. Und die befinden sich gerade im, mit Blick auf seltene Erden in Hülle und Fülle und gut explorierbar in Grönland. Ist das strategisch schon interessant? So, und ich möchte einfach nur darauf eingehen, dass Crash bezog sich darauf, sollte also Donald Trump Dänemark mit Zöllen belegen, und er hat ja gesagt, Zölle sind etwas Wunderbares, dann, und das war der Aufmacher also heute, dann müsste man sich natürlich über die wenigen großen dänischen Weltmarktführer schon Gedanken machen. Eine Novo Nordisk, eine Maersk, dann gibt es noch das ein oder andere Logistikunternehmen. Und ich wollte es einfach mal mit reinbringen, weil das natürlich eine Art und Weise ist, an die wir uns gewöhnen müssen. Ich denke, also das wäre mein persönliches Fazit, ich erwarte jetzt keine militärische Auseinandersetzung zwischen Dänemark und den USA. Ich habe es mal ganz grob hochgerechnet, wenn man sich die Schlagkraft jeweils des Militärs anschaut, dann müsste das auch innerhalb eines Tages geklärt sein, falls es also dazu käme. Ich rechne nicht damit. Aber dass man eben überzieht in seinen Forderungen und dann sagt, naja, wenn, vielleicht können wir uns ja am Tisch einigen. Das ist wahrscheinlich was, wo wir uns die nächsten 4 Jahre darauf einstellen müssen. Und insbesondere zum Thema Grönland würde mich eure Meinung interessieren. Ob ihr das also für realistisch haltet, dass jemand einen NATO-Partner dann derart unter Druck setzt, wie das aussehen könnte, ob man also jeden Einwohner Grönlands, ich glaube, das war mal das Rechenbeispiel, vielleicht mit ein paar Millionen abfindet. Also ich weiß selber nicht genau, wie ich es einordnen soll. Ich muss mich auch noch ehrlicherweise ein bisschen an diese Art des Politikstils gewöhnen. Aber ich habe es mal mitgebracht. Was haltet ihr davon?
Also Grönland ist jetzt für mich persönlich gar nicht so wichtig, aber Dänemark ist wichtig. Denn Sebastian und ich sind jetzt in der Novo Nordisk investiert. Und das bedeutet, sollte Donald Trump Dänemark mit Zöllen belegen, dann werden Sebastian und ich Truppen entsenden in die USA.
Also erstmal bin ich auch in Novo Nordisk investiert, und man müsste natürlich auch noch dann ganz kurz schauen, Novo Nordisk lässt ja nicht nur in Dänemark produzieren, und Zölle werden natürlich nur für Exporte dort verwendet, also wenn überhaupt, ja. Also er hat schon ein bisschen Augenzwinkern hier, was ich mitgebracht habe. Ich weiß nur nicht, ob die Dänen selber das so augenzwinkernd nehmen. Sie haben ihr Wappen übrigens aktualisiert, und das passiert regelmäßig. Da, zum einen haben sie klargemacht, dass sie Südschleswig, das interessiert jetzt nur die Leute, die da wohnen, wo ich wohne, weiterhin als einen nahen Teil von Dänemark erwähnen. Aber sie haben auch Grönland etwas, sagen wir mal, plakativer in ihrem Wappen untergebracht. Ich muss die ganze Zeit schmunzeln bei diesem Thema, weil ich denke, wo sind wir eigentlich angekommen 2025? Aber es ist nun mal die Realität. Also, was machen wir da draus?
Also ich denke, Entschuldige, Sebastian.
Nee,
ja,
du?
Also, ja, das Ding ist, wir springen ja auch alle über dieses Stöckchen drüber. Genau wie die Medien. Also, ein Tortenwurf wird irgendwie hochgejazzt, dann Elon Musk unterhält sich mit Alice Weidel und so weiter. Aber jetzt
Weedle, sie heißt Weedle, habe ich gelernt.
Aber Weedle. Egal,
mach weiter.
Nee, aber, wir blasen irgendwie Nichtigkeiten auf, und das ist jetzt keine Kritik, Lars, dass du dieses Thema irgendwie mitgebracht hast, aber ich glaube, dass man halt jetzt einfach irgendwie so auch so einen gewissen Bullshit-Faktor irgendwie bei gewissen Sachen einfach mitbringen muss, weil ich glaube, dass halt diese Pläne einfach auch auf eine gewisse Art und Weise wirklich nicht hundertprozentig ernst zu nehmen sind. Genau wie damals 2016 jeder über die angebliche Mauer, die gebaut werden sollte, gesprochen hat, und passiert ist letztendlich gar nichts. Also das heißt, Donald Trump ist halt jemand, der gerne irgendwie was raushaut. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er wirklich immer genau weiß, was er so erzählt. Ich habe seine letzte Wahlkampfrede gesehen, und ja, das war schon ziemlich wirr, und das hatte wirklich keinen roten Faden, nichts. Und da hat er von einem Telefonat mit Elon Musk erzählt und hat sich da also wirklich 15 Minuten lang ist er da wirklich, also also man hat wirklich gedacht, man hört da jemandem zu, der im fortgeschrittenen Stadium der Demenz ist. Und ich meine es gar nicht als politisches Statement hinsichtlich seiner Politik. Ich glaube, manche Dinge sind auch wirklich sehr, sehr vernünftig, die er wirklich vorhat. Aber ich glaube, so manches, was er so rausposaunt ist, darf man halt auch wirklich nicht zu sehr auf die Goldwaage legen. Aber
ja, da kommt halt der Showman durch. Also ich bin voll bei dir, Timo. Man darf halt auch nicht jedes Stöckchen annehmen. Aber sind wir auch ehrlich, wir sind in einer Welt, wo natürlich jetzt richtig viel wieder an Klicks verkauft werden kann, weil Donald Trump Grönland annektieren will oder Dänemark vielleicht angreift. Ich glaube aber, das ist einfach seine Methode, um ständig im Gespräch zu bleiben. Aber wenn ich es mal noch ein bisschen breiter spanne, das, was Lars jetzt auch erwähnt hat, also was wir auch diese Woche eigentlich gesehen haben durch die Rede von Trump, aber auch zuvor, wie die Märkte bewegt wurden durch den Artikel in der Washington Post, dass vielleicht doch nicht so schlimme Zölle kommen. Trump hat dann das wieder über Social Media dementiert. Die Märkte haben angefangen zu schwanken. Also genau das ist eigentlich das erratische Verhalten, was wir in diesem Jahr, wo wir wieder lernen müssen oder viele lernen müssen, damit umzugehen, weil Trump wird sicherlich manche Fässer aufmachen, die unsinnig sind. Also ich sehe keinen Angriff auf Dänemark. Ich sehe auch keine Annexion von Grönland. Aber er wird natürlich in gewissen Bereichen, also wo er jetzt zum Beispiel auch wieder gewisse Maßnahmen der Biden-Regierung zurückdrehen will, dass Ölbohrungen durchgeführt werden können in gewissen Gebieten. Oder auch, wenn ihr schaut, bei der Fed allein den Druck, den er da auf Michael Barr aufgebaut hat, der dann zurückgetreten ist, was wieder gut ist für die Banken, weil Michael Barr ein großer Regulierer ist. Also Trump ist jemand, der überall eingreift. Und wenn ihm wahrscheinlich mal durch den Kopf geht, okay, Panama-Kanal und Grönland, dann spricht er das Thema an. Aber er hat auch viele andere Themen auf dem Schirm. Und momentan wissen die Märkte in meinen Augen noch nicht so richtig, wie sie ihn dann greifen und was meint er ernst und was nicht. Aber das Thema Grönland-Dänemark, würde ich mal sagen, ist auf seiner realistischen Prioritätenliste weit unten, weil er hat ja wirklich vieles auch versprochen. Und ich würde auch sagen, dass Trump relativ wenig Zeit haben wird in den ersten Tagen seiner Amtszeit, Fehler zu machen, sondern dass er liefern will. Also liefern muss. Die Märkte haben viel eingepreist, viel Deregulierung, Steuersenkungen, Wirtschaftswunder USA. Und er muss schnell viel von seinen Versprechen umsetzen. Ansonsten, denke ich, wird er auch relativ schnell auch wieder abgestraft. Also von daher, es wird definitiv zu Bewegung an den Märkten kommen.
Ich würde mal eins sagen und ich ist gar nicht mein Ziel, heute auf meinen ganzen Content irgendwie zu verweisen. Aber ich habe da mal ein, ich werde nächste Woche darüber einen Podcast machen, über ein Thema, wo ich selber sage, ich investiere da nicht. Und wir machen das Fass heute gar nicht auf, weil das nicht auf der Tagesordnung steht und weil das auch gar nicht mein Ansinnen ist. Also wenn wir über die Rüstungsindustrie sprechen, dann kann ja jeder selber entscheiden, ob er da investiert oder nicht. Das kann man ganz sachlich sehen und man sieht es emotional oder wie auch immer. So. Aber wenn ich ein Fazit drunter schreiben würde und wenn ich Lust hätte, in der Rüstungsindustrie investiert zu sein, ob nun in Militärtechnologie, direkt in denjenigen, die die Geräte bauen oder Drohnen oder so weiter, tatsächlich ist das ein Umfeld, man muss davon ausgehen, dass das in den nächsten Jahren Konjunktur haben wird, denn es reicht ja die Drohgebärde. Denn das, was Trump da macht, das kann man natürlich abtun in dem Sinne, naja, er übertreibt halt gerne und dann bringt das mal rein und dann schaut man, ob man vielleicht 10 oder 15% von der Idee durchgesetzt bekommt. Aber das ist ja genau das, was alle anderen, die wir als diktatorische oder autokratische Staaten betrachtet haben, das sind ja genau diese Drohgebärden, die dann offensichtlich gesellschaftsfähig werden. Also warum sollte dann nicht ein Xi in China sagen, ja, das ist doch genau das, was ihr gerade gesagt habt, was ihr mit Grönland machen wollt. Und wir wollen das mit Taiwan machen. So, also eine Ankündigung oder ein Putin. Wenn du natürlich diese Art und Weise gesellschaftsfähig machst und sagst, wir haben das größere Militär, das eine mag das Recht sein, das andere ist aber die Stärke, dann ist das natürlich eine Tonart, wo du sagen kannst, es ist, also wenn du ein Drehbuch schreiben solltest für die Waffenlobby, wo du sagst allgemein, uns braucht ihr so oder so und darüber hinaus noch, ja, es sollen nicht 3% sein, es sollen nicht 2% sein, ihr sollt 5% eures Bruttoinlandsprodukts sollt ihr in Rüstung stecken. Also wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich sagen, da müsste ein Großteil der gesamten Spenden hergekommen sein und ohne irgendeine Begründung sage ich, ich investiere dort nicht. Ist keine Empfehlung für andere, aber wenn es mir jetzt rein auf Rendite ankäme, das musst du eigentlich im Portfolio mit drin haben.
Ja, unbedingt. Also ich glaube, zwei Branchen, denen man die Zukunftsträchtigkeit definitiv nicht absprechen kann, ist, so blöd das klingt, also Rüstung und das andere ist Cybersecurity, Cybersicherheit. Also ich glaube, das sind die beiden Dinger, die eigentlich ein No-Brainer sind in der heutigen Zeit. Aber lass mich noch mal auch vorhin das nochmal so ein bisschen einordnen, wie ich das gemeint habe. Also ich glaube, die Medien denken immer zu kurz. Alles, was so rausgehauen wird, daraus wird eine Headline gemacht und daraus wird irgendwie ein kleines Content-Piece gemacht. Aber wenn man mal versucht rauszuzoomen, wir sind nun mal in einer Welt, die absolut geprägt ist von geopolitischer Volatilität, von massiver Unsicherheit in mehreren Feldern. Ja, wir haben gleichzeitig eine extreme Beschleunigung der Innovationszyklen, also in puncto Technologie. Und wir haben eine extreme Komplexität, meines Erachtens nach. Also der alte Kalte Krieg, diese Zeit, war ja von zwei Blöcken geprägt. Relativ simpel. Und mittlerweile löst sich das auf. Und also diese multipolare Weltordnung heißt es ja. Und insofern ist das, glaube ich, sind das nur die Symptome dessen, was wir erleben. Also wenn man sich klar macht, dass das höchstwahrscheinlich einfach so ist, also ne, ich meine, Wahrheit ist ja auch ein relatives Konstrukt, also um es jetzt mal wirklich auf die Metaebene zu bringen. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass das, was ich jetzt gerade gesagt habe, eine zutreffende Beschreibung dessen ist, was gerade auf der Welt passiert, dann verwundert das vielleicht nicht, dass halt irgendwelche auf Pressekonferenzen irgendwelche verrückten Sachen auch mal gesagt werden, die man aber möglicherweise vielleicht auch gar nicht zu ernst nehmen muss. Also so das ist zumindest meine Haltung dazu.
Ja, es wird halt auch viel gepoltert, weil wie du sagst, Timo, es beginnt halt eine neue Ära, wo die Welt sich teilweise in Blöcke zerteilt und die USA sich auch wieder zurückziehen, wo Trump auch sagt, wenn ihr unseren amerikanischen, den militärischen Schutzschirm haben wollt, dann müsst ihr da auch bezahlen entsprechend. Und das hat natürlich dann zur Folge, dass du überall verschiedene Interessensbereiche siehst, die gebildet werden. Und das wird, und das können wir auch mal zum Thema noch machen, auch irgendwann für die Geldanlage natürlich eine Rolle spielen, weil du möglicherweise dann auch gewisse Beschränkungen bekommst, wenn du in einem gewissen Land ansässig bist, dass du vielleicht aus regulatorischen Gründen es dir erschwert wird, woanders zu investieren. Also die Folgen, die sind jetzt noch gar nicht absehbar, was da alles kommen kann.
Aber wollen wir ein Fazit dranhängen ans erste Thema? Also hier war ja auch das Wort Crash war mit drin, Lars, ich weiß aber jetzt nicht, inwiefern du das jetzt...
Das Fazit ist schon gesprochen im Prinzip. Also unter Geldanlage-Aspekten haben wir es, glaube ich, schon genannt. Der Crash wäre dann natürlich auf die dänischen Aktien bezogen. Aber nein, das hat nicht das Potenzial. Da sind wir zu desensibilisiert, um hier die Märkte in den Abgrund zu reißen. Dafür sind der Panama-Kanal und Grönland strategisch nicht wichtig genug.
Werbung. 2024 ist wieder einiges passiert. Von Zinsanpassung über den anhaltenden Russland-Ukraine-Konflikt bis hin zur Wiederwahl Donald Trumps. Seid mal ehrlich, wer konnte das alles vorhersehen? Und wie jedes Jahr wird auch 2025 seine positiven, aber auch negativen Überraschungen mit sich bringen. Umso wichtiger ist es, dass man bei der Geldanlage mit einer durchdachten Strategie investiert, die auf alle Szenarien vorbereitet ist. Wer hier einen der führenden Partner an seiner Seite haben will, sollte zu Beginn des Jahres einmal mit den Experten von Liquid sprechen. Das Berliner Unternehmen wurde bereits zum 6. Mal in Folge vom renommierten Kapitalmagazin zu Deutschlands Top-Vermögensverwaltern gewählt und auch im Performance-Ranking der First 5 AG belegt Liquid im aktuellen Wettbewerbsvergleich in 3 von 4 Kategorien Platz 1. Ein Gespräch kostet nichts, kann euch aber gegebenenfalls vor bösen Überraschungen schützen. Besucht jetzt liquid.de/dip und vereinbart noch heute ein kostenloses Erstgespräch. Liquid schreibt man LIQID und der Link zum Erstgespräch, der hängt unten drin in den Shownotes.
Vielleicht gibt es ja gute Nachkaufchancen, wenn Trump noch ein bisschen mehr Druck macht. Aber langfristig, Präsidenten kommen und gehen.
Meta ist aber höchstwahrscheinlich gekommen, um zu bleiben. Aber wir haben trotzdem die aktuellen Entwicklungen rund um den Zuckerberg-Konzern natürlich im Blick. Sebastian, du hast, glaube ich, die Frage mitgebracht. Ist das, was Mark Zuckerberg in der letzten Woche angekündigt hat, eine große Chance für uns Anleger? Vielleicht gibst du uns mal ein bisschen Kontext.
Genau, also das ist, ich bringe auch gleich mal noch ein bisschen Pro und Contra mit. Also der Hintergrund ist, Mark Zuckerberg hat ja angekündigt, dass er zumindest in den USA die Faktenchecker entlassen wird. Dass also die News und so hat er auch mehr oder weniger so eingestanden, viel zu viel kuratiert wurde, sage ich jetzt mal ganz diplomatisch, dass es zu viele Eingriffe waren und dass er das jetzt zumindest in den USA komplett zurückdreht. Und dieses Faktenchecker-Team soll dann ersetzt werden durch das, was auf X schon der Fall ist, also Art Community Notes, das also, sagen wir mal, die Schwarmintelligenz Fakten prüft und dann entsprechend klargestellt wird, ob das jetzt eine Nachricht ist, die einer komplett erfunden hat oder ob da ein Wahrheitsgehalt dran ist. Und ich hatte dazu mehrere Artikel gelesen, also die Facebook-Aktie oder Meta hat jetzt da nicht sonderlich groß drauf reagiert, aber man könnte schon zumindest, vielleicht ist es auch ein bisschen zu hoch gegriffen, aber sagen, ob wir jetzt vor einem Neubeginn des Internetzeitalters sind, denn Meta hat 3,3 Milliarden User am Tag. Das heißt, wenn die jetzt in gewissen Märkten wie die USA zurückdrehen und sagen, wir verzichten komplett auf Faktenchecks, ist das jetzt wirklich ein neuer großer Impuls für die Aktie oder ist es eher negativ? Und ich gebe euch mal ein paar Gedanken, die ich aufgeschrieben habe mit. Zum einen, klar, du sparst irgendwo Kosten, aber ich glaube jetzt nicht, dass diese Faktenchecking-Teams wirklich so stark ins Gewicht fallen bei einem Konzern wie Meta. Aber du hast natürlich, und das sieht man auch teilweise möglicherweise, eine höhere Nutzerinteraktion, weil wenn du natürlich polarisierende Meinungen stehen lässt, interagieren auch viel mehr Leute damit. Also da gibt es ja diese berühmte Studie damals noch bei Twitter, wo man versucht hat herauszufinden, warum der Twitter-Algorithmus rechte Inhalte, und ich meine jetzt nicht rechtsradikal, sondern einfach politisch mal Mitte-Rechts, mehr ausgespielt hat als Linke. Und das war damals auch relativ verwirrend, weil Twitter war ja eher teilweise links wahrgenommen und viele Leute aus der linken Bubble haben sich dort getummelt. Aber klar, der Algo hat das ausgespielt, weil er gesehen hat, wenn er einen rechten Inhalt in eher linkes Netzwerk reingibt, dann funkt und blinkt das ganze Ding an allen Ecken und Enden. Also die Interaktion war einfach gigantisch. Das heißt, das könnte jetzt auch passieren, dass bei Meta viel mehr Nutzerinteraktion wieder stattfindet. Und natürlich könnte auch mit Meta, und das ist ja auch, denke ich, die Absicht von Mark Zuckerberg, er lockert natürlich dazu auch das Verhältnis zu den Politikern in den USA, die sagen, Meta, das ist ein privates Unternehmen, was die Meinung zensiert, das finden wir nicht gut, wir müssen die an die Kandare nehmen. Also er setzt damit zumindest den Grundstein jetzt in der Trump-Administration, dass man Meta nicht mehr so negativ sieht wie zuvor. Im Übrigen auch Jeff Bezos und so. Also fast alle großen Tech-CEOs umschmeicheln Trump ja aktuell so ein bisschen wie die Katzen und zeigen öffentlichkeitswirksam, dass sie hier ihm entgegenkommen. Aber es gibt natürlich auch negative Aspekte. Also ich habe deswegen gerade betont, in den USA verschwinden die Faktenchecker-Teams. In Europa könnte das aber nach hinten losgehen. Also Timo, du hattest es erwähnt, Elon Musk und Alice Weidel haben gesprochen und die EU hat wohl, ich hatte es bei der NZZ gelesen, 150 Beamte abgestellt, die prüfen sollten, ob in diesem Gespräch mögliche Rechtsverstöße geschehen sind. Das heißt, man sieht aus der EU heraus, mir geht es gar nicht um Musk und Weidel, aber man sieht aus der EU heraus, Tech-Konzerne ist sowieso eher kritisch. Also auch mit viel mehr Regulierung. Und wenn jetzt natürlich ein Konzern wie Meta die Faktenchecker-Teams abschafft, dann wird das in Europa sicherlich sehr negativ gesehen, könnte also hier auch dazu führen, dass man hier Nutzer verliert oder dass man viel mehr Regulierung bekommt, dass man Marktanteile verliert und auch, und Timo, du hattest das, glaube ich, letzte Woche schon mal angesprochen, nee, in dem Call diese Woche angesprochen, das ist natürlich auch die Frage, ob du Werbekunden dadurch verlierst bei Meta, wenn du sagst, wir lassen jetzt mal freien Lauf und du hast dann viele Unternehmen, die sagen, wir finden das nicht gut. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten, was jetzt mit Meta passiert, aber ich halte das schon für eine Weichenstellung, weil wenn Meta darauf verzichtet, auf die Faktenchecker-Teams, und wenn das positiv auf die Umsätze und Gewinne sich auswirkt, werden das auch alle anderen Tech-Konzerne tun. Und das wird dann schon wie Art, ja, sagen wir mal, eine neue Art der Meinungsbildung zur Folge haben. Die Frage ist halt nur, wird das negativ Auswirkungen haben oder positive für die Tech-Aktien? Habt ihr da eine Einschätzung? Ich bin da, wie gesagt, noch in der Meinungsbildungsphase.
Man kann gegen Meta leider aktuell wenig sagen. Also wenn man sich den Chart anschaut und auch wenn man sich die Gewinn- und Verlustrechnung anschaut, das ist schon wirklich alles ziemlich stark. Also ich glaube, kurzfristig wird das, glaube ich, wenig Effekt haben und in der Tendenz eher einen positiven Effekt. Also wie du ausgeführt hast, Sebastian. Ich bin trotzdem kein Fan von Meta, beziehungsweise bin auch davon überzeugt, dass der Konzern längerfristig Probleme bekommen könnte mit seinen Werbekunden. Einfach aufgrund der Tatsache, dass höchstwahrscheinlich diese Plattform, also Facebook selber, noch mal ein bisschen krawalliger wird. Ich glaube, Instagram ist eine sehr gut positionierte Plattform. Ich glaube, das ist eigentlich ein relativ attraktives und hochwertiges Umfeld für gewisse Marken, sich dort irgendwie auch in puncto Werbung zu positionieren. Aber ich glaube, Facebook könnte langfristig uninteressanter werden, zumindest für die ganz großen Brands. Einfach, weil du in einem Umfeld, in dem vielleicht auch wirklich viel Hassrede und Verschwörungstheorie und Fake News und so weiter stattfindet und eben ein nicht besonders freundlicher, sachlicher Austausch unter den Nutzern und vielleicht auch die Inhalte, die dort geteilt und erstellt werden, auch nicht immer, sagen wir mal, journalistischen Maßstäben entsprechen, muss es ja auch nicht immer, ja. Aber gerade wenn es um Politik geht, ist das vielleicht irgendwie gar nicht so schlecht, so ein gewisses Handwerkszeug auch parat zu haben, mit dem man arbeiten kann und wie man sich äußert. Aber das, gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Also worauf ich hinaus will, ist, dass das Umfeld möglicherweise für viele Werbetreibenden nicht mehr so optimal sein wird und dass dadurch möglicherweise auch Probleme entstehen könnten. Und insbesondere Mark Zuckerberg hat meines Erachtens nach in den letzten Jahren bewiesen, dass er nicht immer den richtigen Riecher hatte. Ich finde, ich glaube, also von Threads redet ja aktuell niemand mehr. Es wurde irgendwie auch angekündigt, als wäre das irgendwie die ganz große Revolution, die X irgendwie kaputt machen würde. Sehe ich jetzt aktuell eher nicht. Und ich glaube, mit seinen Ankündigungen zum Metaverse hat er sich auch ziemlich verhoben. Und ob sie wirklich so stark sind in puncto KI, da würde ich jetzt aktuell zumindest auch nochmal ein leichtes Fragezeichen dran machen. Aber trotzdem, nach wie vor, langfristig bin ich eher nicht so positiv eingestellt für Meta. Also ich würde zumindest, sagen wir mal, ein Fragezeichen dran machen. Kurz bis mittelfristig ist halt jetzt jeder, der investiert ist und investiert war oder die Aktie schon länger im Portfolio hat. Alles richtig gemacht, toll, tolle Performance. Ich gönne es auch irgendwie jedem, aber das sind so meine Einlassungen dazu.
Ja, ich glaube, dass man in den nächsten 1 bis 3 Jahren mit Meta eine bessere Rendite erzielen wird als mit Alphabet, wenn wir über Werbekunden sprechen. Und zwar deshalb, weil ich glaube, dass noch, also grundsätzlich mal sind sie, ist natürlich eine ähnliche Ausrichtung. Und die größte Gefahr fürs Werbegeschäft ist die größte Gefahr für diese Unternehmen ist, dass die Politik wahrscheinlich etwas zielgerichteter sein wird. Und wir sehen jetzt weniger Regulierung. Das wird auch für diese großen Konzerne von Vorteil sein, zumindest in den USA. Was wir allerdings ja auch erleben, ist, dass ein Unternehmen nicht umsonst, also schmeicheln ist ja eine Sache. Ich glaube, jeder hat einfach 1 Million gespendet. Keiner wollte weniger nehmen. Wahrscheinlich hat man einmal ganz kurz auf geheimen Kanälen gesagt, wie viel machst du? Okay, ja komm, dann machen wir alle das Gleiche. Also wenn jetzt einer 1,5 gemacht hätte, hätten nämlich die anderen auch 1,5 machen können. Die handelnden Personen hätten das leicht noch höher treiben können. Aber vielleicht hat man gesagt, komm, jeder 1 Million. Das sollte uns nicht wehtun, tut's auch nicht.
Und meinst du, die haben auch so eine WhatsApp-Gruppe?
Die haben so eine WhatsApp-Gruppe, genau. Und ja, du wirst schon sehen, wie sich das für uns auszahlt, dass wir hier gar nichts gegeben haben zur Amtseinführung. Das kann nicht gut ausgehen für uns.
Wir wollten dich ja trinken, damit du den Ring küsst. Ich hatte dich ja vorgeschlagen, dass du da hinreist und ihm auch den Ring küsst, aber
ja. Vielleicht, wenn er in 12 Jahren nochmal wieder gewählt wird, dann muss ich sagen, okay, dann hat er es verdient. Nee, ist die Gefahr, dass du in so einem Umfeld natürlich für ein Unternehmen mal der Daumen gesenkt wird, ist grundsätzlich höher. Das betrifft aber nicht nur Meta. Was für mich eher ist, am Ende verdienen diese Unternehmen sehr viel mit dem Werbegeschäft und immer noch viel besser, als man vorher gedacht hätte. Und ich glaube, die Gefahr für Alphabet ist deshalb ein bisschen größer, weil natürlich die bereits jetzt ein Teil der Suchanfragen in die Large Language Models abfließt. Und sollte es gelingen, diese LLMs in die Suchmaschine zu integrieren, dann würde das klassische Suchmaschinenmarketing ganz sicher zumindest disruptieren. Nun heißt es natürlich nicht, dass nicht auch Alphabet das machen könnte, aber das macht es insgesamt unsicherer für mich. Und deswegen, ich denke, Meta ist ganz gut aufgestellt, dass die Aktie jetzt brutal den anderen gegenüber outperformt. Das wahrscheinlich eher nicht. Wenn man auf die letzten 3 Jahre guckt, dann war in einem Jahr mal die Amazon sehr stark, in einem anderen Jahr die Meta. Im letzten Jahr war Microsoft eher schwach im Vergleich zu den anderen. Man hat ja wenig verkehrt gemacht, wenn man einfach auf alle gesetzt hat.
Aber ich lasse mich nochmal ganz kurz, also auf der Creator-Seite, also das heißt, eine Plattform hat ja immer 2 Seiten, einerseits die Werbetreibenden und andererseits die Creator. Wir sind ja letztendlich auch Creator. Auf YouTube gibt es ja zumindest noch, und insbesondere auch auf Spotify. Auf Spotify ist es sogar fast noch ein bisschen schwieriger. Kannst du nicht einfach ungefiltert irgendwas hochladen. Du musst einen Prozess durchlaufen bei jedem YouTube-Video. Du musst anmarkern, enthält das Hassrede, sexuelle Inhalte, Schimpfworte sogar und so weiter und so weiter. Und auf Facebook kannst du halt einfach irgendwie ganz schnell irgendwas raushauen. Und also das bedeutet...
100%. Ja, 100%. Ich bin, was bei YouTube aktuell nervt, ist natürlich, dass man kaum es noch schafft, selbst mit dem härtesten Filter die Bots in den Kommentaren rauszubekommen. Ja. Das ist aber was anderes, keine Frage. Ich bin auch totaler YouTube-Bulle. Ich glaube, das Peak YouTube ist noch weit entfernt. Das Geschäftsmodell ist quasi, das ist genial. Du musst selber, gibst du kein Geld für Content aus. Du beteiligst die Kreatoren daran, behältst aber eine ganze Menge. Also long and strong YouTube. Wenn sie das mal abspalten würden, ja, müsste man dann schauen, zu welcher Bewertung so ein IPO in den Markt käme. Aber ich wäre auch viel, viel bärischer für Alphabet, wenn sie YouTube nicht hätten. Aber haben sie ja nun mal. Und deswegen, das Geschäftsmodell ist großartig, keine Frage. Aber das ändert ja halt nichts daran, dass Meta permanent unterschätzt wird mit seinen Plattformen. Und man darf auch nicht vergessen, dass, was theoretisch vielleicht noch bei WhatsApp, man fragt sich ja immer, ist es das wirklich, soll das das Geschäftsmodell sein? Gewerblich ist es ja relativ teuer, wie wir wissen, das zu nutzen. Aber was da vielleicht noch möglich wäre, über die schiere Anzahl an WhatsApp-Usern, bleibt offen. Das ist alles investierbare Unternehmen, keine Frage.
Ihr müsst auch sehen, wie sich, Timo, du hast es gesagt, wie sich Meta immer wieder neu erfunden hat. Also Mark Zuckerberg war ja so ein Metaverse-Bulle, dass er ja Facebook in Meta umbenannt hat. Jetzt würde ich sagen, wird das alles unter dem Begriff KI subsumiert. Aber das Geschäft von Meta, also ich habe die Aktie schon länger im Depot, die ist auch eine meiner langfristigen Positionen mit drin. Wenn du 3,3 Milliarden Menschen pro Tag auf irgendeiner deiner Plattformen hast, dann hast du einfach so viel Reichweite und Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen. Also ich bin mir sicher, dass da das Meta noch gut laufen wird. Und auch was du sagst, Timo, das ist eigentlich auch so der Punkt jetzt, wenn wir nochmal kurz zu meinem Thema zurückgehen, Fakten checken, dass diese Teams in den USA abgeschafft worden sind. Wenn sich das durchsetzt, könnte ich mir vorstellen, oder bin ich überzeugt, dass dann viele Werbekunden umfallen und sagen, ist halt so, wir buchen trotzdem Werbung. Also da ist jetzt ein bisschen so der Kampf, wie diese neue Strategie durchgesetzt werden kann in verschiedenen Märkten, gerade in Europa, aber auch in Asien. Und wenn es einfach dort angenommen wird, dann werden die Werbekunden sagen, naja, wir kommen halt auch an Facebook, an Insta, an WhatsApp einfach nicht vorbei. Also wenn Mark Zuckerberg den Standard setzt, müssen wir hinterherlaufen.
Korrekt, weil du das Umfeld ja auch nicht mehr ändern kannst. Und du kriegst es an anderer Stelle ja auch nicht anders. Und das ist genau das. Das ist ja... Sebastian ist da ja pragmatischer als Timo und ich, die mit unserem Gutmenschentum und unserer Naivität sagen, die Welt könnte doch eine bessere sein. Aber am Ende des Tages muss der Werbetreibende natürlich auch sagen, ja gut, dann muss ich mich eben darauf einlassen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, das ist nur so ein bisschen jetzt sinnbildlich dafür. Es ist in den USA gerade ein Fonds aufgelegt worden, der nur in Unternehmen investiert, in denen nicht in den Leitlinien drin, sie seien divers, sie würden Gleichberechtigung berücksichtigen. Also quasi alles, was ESG auch in vernünftig berücksichtigt. Und das mag man als Marketing-Gag abtun, aber das ist eben so das Zeichen der Zeit. Das ist das Zurückschwappen in die andere Richtung. Und Werbetreibende haben ja am Ende des Tages nie, und das ist ja auch gar nicht ihre Aufgabe, familiengeführte Unternehmen mag noch was anderes sein, wenn ein Herr Wirt irgendwas macht oder so, aber ansonsten hast du als CEO die Aufgabe, möglichst hohe Umsätze zu erzielen. Und wenn das nun mal das Umfeld ist, mit dem du umgehst, ja mei, dann musst du halt in dem Umfeld Geld verdienen, ob es dir gefällt oder nicht.
Also wenn ich jetzt so ein Waffenladen wäre in San Francisco oder so, dann würde ich auch sagen, ja okay, hey, ich weiß, es gibt so und so viele Meta-Nutzer in San Francisco, also es würde vielleicht Sinn machen, irgendwie eine Ad auszuspielen, dort so in diesem Umkreis. Ne? Wenn ich aber Mercedes bin, Mercedes oder Porsche, so dann überlege ich mir doch, dann würde ich mir doch überlegen, wo mache ich jetzt meine Brand-Werbung? Gehe ich da zu Meta oder gehe ich vielleicht zu Amazon oder vielleicht zu Netflix? Ja, bei YouTube würde ich vielleicht sogar schon anfangen zu überlegen. Oder gehe ich, ja, von Print brauchen wir jetzt gar nicht mehr reden, aber gehe ich woanders hin? Vielleicht Spotify.
Du gehst dahin, wo du den Porsche-Fahrer findest.
Ja, aber.
Oder den potenziellen Porsche-Fahrer.
Und ja, aber ich glaube, du überlegst trotzdem, in welchem Umfeld, also willst du neben einer Hassrede vorkommen und was du dann ja auch nicht kontrollieren kannst, oder willst du neben dem neuen Ryan Gosling-Film oder so einfach bei Amazon oder in dem neuen Ryan Gosling-Film bei Amazon
vorkommen? Ich glaube, ich wünschte, es sei so, Timo. Mir wäre auch lieber, wenn es so wäre. Aber ich glaube, die sind alle überall letztlich, weil du es dir gar nicht leisten kannst, zu sagen, du lässt den aus. Und die Interaktivität auf Netflix oder auf Amazon ist ja einfach viel, viel geringer. Also du musst ja ich weiß überhaupt nicht, ob Porsche so viel Social Media macht, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber am Ende des Tages musst du dahin sein, wo dein potenzieller Konsument ist. Und ich glaube, das wird passieren. Oder das passiert auch jetzt, Stand heute schon. Und wir dürfen auch nicht das zu sehr immer aus europäischer Ebene sehen. Also ich habe Freunde in den USA, die ich für ganz vernünftige Menschen halte, und die hat jetzt was ganz Privates, aber sie hat, es gibt diese Plastikgeschosse, die sind aber dennoch hochgefährlich, aber die Geschosse selber sind Plastikkugeln. So, und da war die Tochter involviert und die hat was abbekommen. Das war natürlich ein Riesenschock für die ganze Familie. Die ziehen aber dennoch nicht, also die Frage, ob jemand Waffen besitzen sollte oder nicht, die wird da gar nicht gestellt. Also das ist für die auch vollkommen in Ordnung. Die leben in den USA und die empfinden Waffenbesitz als ein Grundrecht. Und wir haben immer die Herangehensweise, ja, das ist ja, da musst du doch aufwachen. Aber man muss akzeptieren, dass andere Kulturen Dinge komplett anders sehen. Und auch hinsichtlich der Meinungsfreiheit, das ist in den USA etwas anderes. Die geht deutlich weiter. Mir ist unsere Art der Betrachtungsweise in den allermeisten Fällen näher. Aber man muss es eben einfach akzeptieren, dass du in den USA unter Meinungsfreiheit eben alles sagen darfst, auch die Dinge, die bei uns verfassungsfeindlich wären. Und so werden die Unternehmen in den USA auch andere Plätze suchen, als sie das wahrscheinlich in Baden-Württemberg oder sowas machen würden.
Ja gut, okay. Eigentlich an dieser Stelle müsste man eigentlich so einen Werbeprofi irgendwie mit reinholen, ne? Irgendwie so die neuesten Werbetrends, also womit beschäftigen die sich? Das ist eigentlich mal eine ganz gute Idee, mal was Abseitiges. Vielleicht nehme ich das auch mal so als Idee mit für meinen Kanal. Aber hey, lass uns da einen Strich drunter machen. Also ich glaube, eure Position ist sehr gut klar geworden und ja, vielleicht spielt das Umfeld tatsächlich nicht so eine große Rolle, wie ich das vielleicht annehme, und insofern könnte das vielleicht auch gar keine große Gefahr für Meta sein, die ich da sehe. Und wir geben es natürlich auch für euch in der Kommentarspalte frei und freuen uns da auf eure Einlassung.
Aber wartet bitte mit dem Kommentieren bis zum Schluss. Versprochen, ab jetzt spielt Politik keine Rolle mehr. Nur noch knallharte Unternehmensfakten.
Und damit rüber zu Nvidia. Neue Produkte wurden vorgestellt, auch neue Partner auf der CES in Las Vegas. Und trotzdem ist die Aktie in dieser Woche gefallen. Was ist da los? Die Frage habe ich mitgebracht. Also um nochmal auf den Vortrag von, wie wird er eigentlich gesprochen? Jensen Huang, ne?
Hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Jensen Huang auf der CES hat eine Keynote gehalten, ja, stark, sah wirklich top aus, was er da abgeliefert hat, und irgendwie, das ist so ein bisschen der neue Steve Jobs, oder? Also ich glaube, keiner macht momentan coolere Keynotes als er.
Neue Lederjacke?
Genau, also das heißt, er ist hochmotiviert aufgetreten, hat viel Optimismus für Nvidia versprüht, einiges Neues, wirklich Tolles auch vorgestellt. Sie haben eine neue KI, die heißt Cosmos, für Roboter und autonome Autos vorgestellt. Er hat gesagt, das ist sozusagen der Chat-GBT-Moment der Robotik, der steht kurz bevor, also alles, was so Spaß macht an Buzzwords und Slogans, hat er dort rausgehauen, hat den Quantencomputer-Fantasten sozusagen nochmal einen mitgegeben. Ja, das dauert ja noch Jahrzehnte, bis die da überhaupt mal ans Netz gehen können und irgendwas auf die Beine stellen. Jedenfalls hat er für ordentlich Bewegung gesorgt. Die Nvidia-Aktie ist erstmal ganz gut angestiegen, neues Allzeithoch, und dann also irgendwie ein ganz komisches Reversal, heißt es, oder? Lars?
Ja, ja.
So eine Genau. Also ein ganz komisches Reversal hingelegt und ist dann irgendwie ganz schön so in sich zusammengefallen. Und da ist halt so die Frage, hey, was war da los? Hat das überhaupt irgendetwas mit der Keynote zu tun? Was ist da passiert? Und ist das jetzt möglicherweise ein kleinerer Dip, den man schon kaufen könnte? Oder sollte man sich auf was Größeres einstellen?
Also ich bin ja bei Nvidia dabei, auch schon länger. Und ich würde das jetzt gar nicht mal mit der Keynote irgendwie verbinden. Sondern Nvidia, wir müssen sehen, der Konzern ist 3,4, 3,5 Billionen Dollar wert. Und Jensen Yang, er hat das super gemacht, er hat da viel angekündigt. Aber Nvidia ist natürlich auch schon viel Fantasie drin. Also da will man dann auch irgendwann die Zahlen sehen. Aber die Vision, die er gezeichnet hat, also gerade das, was du angesprochen hast, die physische KI, dass du in einem Art Metaverse Roboter testen kannst, Fahrzeuge, gibt eine Kooperation mit Toyota, ich glaube Mercedes hat sich auch angemeldet, oder dass du da einfach humanoide Roboter testen kannst. Das kann die neue große Zukunft werden und ich finde interessant, dass sich Nvidia jetzt auch diversifiziert.
Ich hoffe, du bist gut in das Jahr 2025 gestartet und ich hätte da noch einen Vorschlag hinsichtlich eines guten Vorsatzes für dieses Jahr, nämlich werde jetzt doch bitte vom Zuhörer zum Abonnenten. Egal auf welcher Plattform du uns hörst, einfach auf Abonnieren klicken und unsere Arbeit damit unterstützen. Ich danke dir ganz herzlich und jetzt geht's weiter.
Also Sie kommen ja aus dem Grafikkartenbereich, sind groß, jetzt gigantisch geworden mit KI, aber dass du sagst, wir gehen jetzt auch noch in die Robotik rein. Also da ist auf jeden Fall viel Fantasie am Horizont. Aber der Markt, und das ist halt bei einem Unternehmen, das 3,5 Billionen Dollar schwer ist, der lässt sich halt von so einer Keynote dann nicht gleich antreiben und sagen, komm, wir packen nochmal 300 Milliarden oben auf die Market Cap drauf, sondern da will man dann schon ein bisschen mehr sehen. Aber das, was da gezeichnet wurde, ist auf jeden Fall ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Jetzt müssen wir halt einfach gucken, ob sie liefern.
Ja, also ich bin, von mir aus darf Nvidia gerne noch ein bisschen fallen. Ich bin bullish. Nvidia ist der Grund dafür, dass ich nach wie vor indirekt über einen Halbleiter-ETF investiert bin, in dem Nvidia also nicht gleichgewichtet ist, sondern relativ hochgewichtet. Und es ist genial. Also das kann man nicht anders sagen. Ich finde auch hier die Vorstellung, zum Teil war das ja bekannt, zum Teil ist er auch nochmal drauf eingegangen. Praktisch alles, was hier, also wenn wir uns das, ich finde sehr spannend, dieses Project Digits, wenn man sich das mal auf der Webseite anschaut, man kann ja bisher nur Vorbestellungen machen, also dieser AI-Supercomputer, der dann für rund 3000 Dollar zu haben sein soll, der Robotics, also der Mann hat momentan echt das, vielleicht eben, deswegen ist der Vergleich gut, wie früher mal Steve Jobs, nahezu das perfekte Gefühl dafür, wann neue Produkte angekündigt werden müssen, wie weit sie in die Zukunft schauen darf. Steve Jobs hat mir ja auch mal so ein bisschen vorgeworfen, er hat im Prinzip das Endgerät entwickelt, ohne schon zu wissen, wie die Anwendung sein wird. Und das Einzige, was man bezweifeln muss, ist, dass diese Genialität oder dieses Gefühl dann ewig anhält. Aber momentan ist es auf jeden Fall da. Also ich glaube auch, dass die Korrektur letztlich durch den Markt getrieben wurde. Wir haben ja dann schwächere Notierungen gesehen, einfach deshalb, weil sich die Wirtschaft in den USA robuster gezeigt hat und das wiederum hat die Sorgen erhöht, dass die Zinsen nicht so schnell sinken. Wenn ihr hier diese Aufnahme seht, dann werdet ihr den Arbeitsmarktbericht, der am Freitag mit großer Spannung erwartet wird, ja schon kennen und dementsprechend auch die Reaktion des Marktes. Aber das ist für mich hier nichts Nvidia-Spezifisches. Also ich würde den Dip kaufen, ob jetzt bei 140 Dollar oder ob man sie 10 Dollar tiefer bekommt. Aber ich will es mal so formulieren, die nächste 50-Dollar-Strecke oder 60-Dollar-Strecke, die ist aus meiner Sicht Richtung Norden. Ich finde die Aktie auch nicht zu teuer. Also wenn man sich 27er Zahlen können wir ja mittlerweile nehmen. Wir sind ja im Jahr 2025. Ist KGV, glaube ich, noch bei 26 oder 27. Bis dahin wird sich das Ergebnis dann wieder verdoppelt haben. Irgendwann kommt mal der Moment und wenn der Markt in eine Risk-Off-Phase übergeht, dann wird auch Nvidia korrigieren. Ist schon zwangsläufig durch das ganze passive Kapital, was aus den ETFs dann rausfließt. Aber mir fehlt wirklich total die Fantasie momentan, dass Nvidia von diesem Niveau aus mal 50% korrigiert. Eher steigen sie 50%.
Ja, das kann man aber gerne.
Hören das an, das hören wir gerne.
Das hören wir gerne. ja, ich wollte jetzt gerade sagen, das kann man für Tencent jetzt nicht so behaupten. Da ging es jetzt eine ordentliche Wegstrecke nach unten.
Ja.
Die Amerikaner haben die Firma nämlich auf eine Blacklist gesetzt. Wer hat das Thema eigentlich mitgebracht? Warst du das, Lars, oder Sebastian?
Als Investierter müsste ich es gewesen sein, oder?
Ja, dann warst du es. Genau, vielleicht kannst du uns dann nochmal so ein bisschen einordnen, was ist da überhaupt passiert und auch schon mal ein bisschen Meinung mitgeben. By the dip, Fragezeichen.
Habe ich direkt gemacht an dem Tag. Und ja, also eine Blacklist, wir haben das schon in der Vergangenheit erlebt. Letztlich rutscht man auf diese Blacklist, wenn das Verteidigungsministerium der USA einem Unternehmen unterstellt, es hätte Kontakte zum Militär. Es ist eine politische, mehr oder weniger was Politisches.
Wir wollten doch nicht mehr über Politik.
Nein. Also in dem Sinne, als dass man natürlich sagen muss, dass die jeder große Tech-Konzern, jeder große Industriekonzern hat auch Kontakte zum Militär. Das ist in den USA so und das wird in China ziemlich sicher auch so sein. Und unter dem Aspekt muss man eigentlich sagen, es ist eine Blacklist-Einordnung ohne weitere Restriktionen. Es gibt dann auch so eine Einordnung, wo konkret gesagt wird, wer nicht mehr mit wem handeln darf. Das ist hier bei Tencent nicht der Fall, sondern pauschal erstmal raufgerutscht. Natürlich hat Tencent auch gesagt, wir haben das nicht, wir haben keine Kontakte zum Militär. Was sollen sie auch anders sagen? Selbst wenn sie es hätten, wäre das wahrscheinlich die Antwort gewesen. Aber für Tencent sind die Konsequenzen meines Erachtens überschaubar. Die dramatischste Konsequenz wäre, dass US-Investoren nicht mehr in Tencent investieren dürfen. Das haben sie allerdings in den letzten 2 Jahren sowieso nicht gemacht. So, und das ist für mich, die Aktie war vorher schon günstig. Das Ergebniswachstum war höher als das Umsatzwachstum. Das wünscht man sich bei einem Unternehmen. Das Unternehmen hat an dem Tag so viele Aktien selbst zurückgekauft wie noch nie. Da sind meine Käufe dann nicht mehr so sehr ins Gewicht gefallen. Das heißt, die Anzahl der Aktien reduziert sich derzeit permanent weiter. Und ich weiß, es klingt jetzt alles sehr, sehr bullisch. Und deswegen möchte ich da noch oben drauf packen. Selbst wenn die Handelsbeziehungen zwischen Tencent und den USA eingetrübt bleiben sollten, ein Großteil der Umsätze erzielt Tencent eben nicht durch seine Kontakte in die USA, sondern mit WeChat und so weiter vor Ort. Und im Gaming-Sektor, wo sie ja auch sind, gab es keine expliziten Restriktionen. Das klingt jetzt alles ziemlich nach bullisch, aber was soll ich sagen? Das ist mein Fazit ist, wenn man denn in China-Aktien investieren möchte, und das ist ja muss man für sich selbst entschieden haben, dann buy the dip. Ich glaube, dass ich mit der Aktie in den nächsten, ich kann den Zeitraum schwer sagen, aber in den nächsten 3 bis 5 Jahren steht die Aktie 70 bis 100% höher.
Darf ich, Timo? Oder magst du?
Nee, mach du.
Also ich habe auch Tencent gekauft nach diesem Absturz und ich habe seit langem mal wieder eine einzelne China-Aktie gekauft in mein taktisches Depot, weil ich sage, bei China-Aktien musst du auch mal mehr am Ball bleiben. Ich habe sie ja auch im China Tech ETF, da mit 8%. Aber nach dem, was da jetzt passiert ist und diesem heftigen Abverkauf, vor allem vor dem Hintergrund, und Lars hat es ja schon gesagt, dass hier, ich sehe das als reine politische Entscheidung und ich sehe das auch als Vorverhandlungsposition für das, wenn Donald Trump dann hier mit den Zöllen kommt und versucht, mit den Chinesen einen Deal zu machen, dass du da jetzt den wertvollsten chinesischen Konzern an der Börse erstmal abstrafst. Und diese Blacklist hat eigentlich auch keine Bedeutung, weil nur das amerikanische Verteidigungsministerium ab 2026 keine Geschäfte mehr mit Tencent machen darf und die werden wahrscheinlich, ob mit oder ohne Blacklist, nicht mit Tencent irgendwie in Geschäftsstrategie oder Geschäftsgebaren eintreten. Also von daher, Tencent hat seine Vermögenswerte hauptsächlich in China und du kriegst ja bei Tencent noch eine Beteiligung an Tesla mit, du kriegst Pinduoduo mit, du kriegst Snap mit, also der Konzern ist ja richtig gut aufgestellt und ich muss sagen, das, was da passiert ist, da bin ich auch also positiv gestimmt, dass es da nach oben geht, vor allem weil Tencent ja wirklich, wenn du nur mal amerikanische Tech-Pendants dagegen nimmst, total günstig bewertet ist, also
Wie viel Anteil hat denn Tencent eigentlich an Tesla?
Ich muss mal nachgucken.
Ich weiß, dass sie keine Anteile mehr haben an Lilium. Guck mal, also mehr Kaufgründe kannst du doch gar nicht mehr haben. Die sind nämlich ausgestiegen im Zuge dieser Restrukturierung, nennen wir es mal so.
Restrukturierung. Da haben sie möglicherweise alles richtig gemacht,
5%,
aber...
5%, Timo. 5% an Tesla.
5%, das ist ja gar nicht so wenig. Okay. Gut, und dann, ich meine, ich bin vielleicht, ich bin nicht ganz so bullish für Tencent. Einfach auch deswegen, wegen Gaming, ihr habt es gerade schon angesprochen, da sorgen die Chinesen ja auch selber dafür, dass es denen nicht unbedingt leichter gemacht wird. Da gab es ja einige Restriktionen. Ich weiß tatsächlich jetzt aktuell nicht aus dem Stegreif, ob es dann tatsächlich auch so harsch umgesetzt wurde, wie es angekündigt worden ist. Ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen. Und ich glaube auch, dass es zukünftig höchstwahrscheinlich auch nicht mehr so viel geben wird, weil ich meine, wenn die chinesischen Unternehmen jetzt schon so Druck von außen kriegen und möglicherweise, wenn jetzt die Amerikaner anfangen, und das war jetzt vielleicht das erste Signal, dann also wird Europa höchstwahrscheinlich jetzt auch sich nicht lange bitten lassen. Und also das steht zumindest als Risiko im Raum, meines Erachtens nach. Und dann werden die Chinesen höchstwahrscheinlich jetzt, das wird so einen Effekt haben, hey, wir gegen die, also so rein psychologisch jetzt, die werden jetzt doch nicht ihre eigenen Unternehmen noch, also denen das Leben schwerer machen. Das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Ich bin total bullish für China wegen Donald Trump, habe ich schon mal ausgeführt vor 2 oder 3 Wochen.
Ja, das ist ein guter Punkt nochmal. Also erstens sind die Beteiligungen an den Spielunternehmen, das sind ja auch zum Teil US-Unternehmen, ja, die unterliegen ja nicht dann den Restriktionen, und Tencent ist ja nicht verboten worden, an diesen Unternehmen beteiligt zu sein. Und darüber hinaus ist der andere Punkt aber sehr gut, das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, dass in China, das würde ja offiziell niemand zugeben, das gibt im Osten wie im Westen keiner zu, dass klar war, sie haben hier überzogen. Also Xi wollte hier ganz klar ein Zeichen setzen vor einigen Jahren. Insbesondere im Bildungsbereich ist das, glaube ich, auch weitestgehend geschehen. Die Aktien sind sehr unter Druck geraten. Aber die Aussichten sind eher hinsichtlich, wir lassen die Zügel wieder ein bisschen lockerer. Denn wir haben es ja schon mal besprochen, für den chinesischen Aktienmarkt ist es sehr wichtig, dass der chinesische Konsument Aktien kaufen möchte aus China. So, und unter dem Aspekt erwarte ich auch hier eher Lockerung. Aber gut, ich war jetzt sowieso schon in meinen Ausführungen bullisch. Ich will das jetzt nicht noch 3-mal unterstreichen. Also es bleibt nach wie vor eine China-Aktie und damit sicherlich nicht der größte Posten im Portfolio. Aber denn wenn man denn dieses China-Risiko, diesen Malus mittragen möchte, dann ist das aus meiner Sicht eine sehr attraktive, weil auch breit gestreute Aktie.
Und vor allem alles eingepreist. Also kurz abrunden für 2026 KGV von 14. Der Durchschnitt über die letzten gut 5 Jahre war bei 24 und da war ja schon der China-Malus eingepreist. Also ein Tech-Gigant mit einer Super-App in China und all den Möglichkeiten und on top noch die Beteiligungen so billig einzukaufen, da muss wirklich noch viel mehr jetzt schiefgehen in China, als von uns erwartet wird. Also von daher das Risiko, da halte ich die Chance viel größer als das Risiko im Moment.
Lars, du wolltest noch was sagen?
Nee, absolut richtig. Also ich dachte, das klang jetzt schon ein bisschen sehr bullisch. Aber die Aktienrückkäufe, wenn man immer sagt, ja, wer soll denn die Aktie kaufen, wenn das Unternehmen, das ist ja sehr, sehr, sehr Cashflow-positiv. Also wie gesagt, der Gewinn ist letztes Quartal um 26% gestiegen. Das Unternehmen kauft in großem Umfang Aktien zurück und zwangsläufig, wenn sich die Anzahl der Aktien reduziert, ja, dann wird der Wert der Aktie höher. Und da braucht es dann nicht mehr so viel, um dann auch noch die Psychologie wieder besser dastehen zu lassen.
Das Aktienkapital steht auf dem niedrigsten Stand seit 2014, also die Anzahl der ausstehenden Aktien. Also ja. Irgendwann kaufst du halt deine Aktien mit deinem Cashflow zurück und irgendwann kauft einer dein Unternehmen, weil es halt immer weniger Aktien gibt, auf die sich die Gewinne verteilen. Das wird drehen. Ich bin da auch total positiv gestimmt.
Ihr habt übrigens einen sehr, sehr prominenten Unterstützer für eure bullische Prognose für China, und zwar in Gestalt von JP Morgan. JP Morgan hat jetzt so einen Long-Term Capital Outlook rausgegeben und da haben sie auch eine Prognose gewagt für die durchschnittlichen annualisierten Renditen der nächsten Jahre. Und da waren China-Aktien auch ganz vorne oder mit vorne dabei, auf Platz 3. Auf Platz 2 waren Large Caps in der Eurozone und Platz 1 war Japan. Also diesen Regionen, diesen Aktienmärkten traut JP Morgan das größte durchschnittliche Wachstum in den nächsten Jahren zu, die größten durchschnittlichen Renditen. Und amerikanische Large Caps sind nur auf Platz 6 gelandet. Also da waren sogar noch Schwellenländeraktien, also Emerging Markets allgemein, waren sogar noch davor. Ich glaube sogar Immobilien Europa wurde mehr zugetraut als US-amerikanischen Aktien. Und Ja, insofern habe ich das jetzt einfach mal mitgebracht, weil ich das doch durchaus auch als eine relativ krasse Prognose empfinde. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, Glaskugel angeschmissen und so weiter. Und wie kann man denn Renditen für die nächsten 10 Jahre prognostizieren? Aber mein Gott, also sagen wir mal, es spiegelt sich da erstmal eine Haltung wieder. Und ob die sich genauso materialisiert oder nicht, das kann man naturgemäß ja jetzt noch nicht sagen. Aber man kann ja zumindest diese Einschätzung mal als Diskussionsthema hier im Zuge dieses Podcasts hier mitbringen und fragen, hey, underperformen US-Aktien in den nächsten Jahren, ist das ein realistisches Szenario? Was würde das bedeuten? Also geht das überhaupt, wenn man weiterhin für den Kapitalmarkt bullish ist, dass US-Aktien underperformen? Die Frage stelle ich jetzt
an. Die These unterschreibe ich 100%. Die Frage ist nur, wann beginnt diese Underperformance und wann endet dieser wirtschaftliche amerikanische Exzeptionalismus, also diese Überlegenheit der USA, weil wenn du guckst, so die letzten 10, 11, 12 Jahre Renditen am amerikanischen Aktienmarkt 13%, 14%, 15% im Schnitt pro Jahr, also das Doppelte von dem, was du langfristig erwarten darfst mit 7-8%. Aber man muss auch sagen, diese Einschätzungen von JP Morgan, die wurden auch in der Vergangenheit schon vor Jahren teilweise geäußert, weil es ist unumgänglich, dass eine Phase von derart starken Aktienmarktrenditen wie in den USA auch in eine Phase übergeht von schwächeren Renditen. Das heißt jetzt nicht, und das verstehen viele falsch, dass da ein Crash und eine Korrektur kommen muss. Das heißt einfach nur, dass amerikanische Aktien auch mal mit 2, 3 oder 4% im Jahr laufen, während beispielsweise Emerging Markets Aktien mal mit 10% laufen oder auch europäische Aktien oder auch China. Also das, was JP Morgan da sagt, das kann ich 100% unterschreiben. Aber keiner hat bisher nur annähernd das Timing hinbekommen, wann wirklich diese amerikanische Gewinnstrecke endet und die anderen aufholen. Die Bewertungen in China, wir hatten es, sind günstig. In Europa findest du viele günstige Aktien. Trotzdem ist das internationale Kapital immer in die USA gegangen, weil man da den Wirtschaftspragmatismus sieht, weil da viel Geld reingegeben wurde und weil man jetzt halt auch auf Donald Trump baut, dass er noch mehr dereguliert und noch mehr Steuern senkt. Aber das Trump'sche Wunder in Anführungsstrichen werden wir relativ schnell sehen, wenn er jetzt eingeführt wurde ins Amt, weil er hat so viel versprochen, dass er jetzt auch liefern muss. Also er kann sich nicht rausreden, dass er sagt, ja, Steuererleichterung machen wir in 2 Jahren oder Deregulierung, sorry, dauert 1,5 Jahre oder Elon Musk kommt nicht hinterher mit der Bürokratieabschaffung. Also da ist ein Druck dahinter. Möglicherweise würde das eine Rotation dann bedeuten, dass Investoren sagen, naja, in den USA ist doch nicht so viel zu erwarten, wie wir gedacht hatten unter Trump. Wir ziehen jetzt mal ein bisschen Kapital ab, wir nehmen mal Gewinne mit und wir gehen jetzt mal in das rein, was wirklich billig ist. Und das ist halt außerhalb der USA. Aber wie gesagt, das ist null Timing, wenn Trump liefert, dann können auch US-Aktien in meinen Augen immer weiterlaufen die nächsten Jahre noch. Also, aber dass irgendwann JP Morgan recht bekommt, das ist klar wie das Amen in der Kirche.
Also ich denke, was man dazu noch feststellen muss ist, und das wäre bei jeder Diskussion, welche Anpassung es innerhalb einer Volkswirtschaft braucht, auch ganz sinnvoll. Die USA sind das ideale Umfeld, in dem sich globale Mega-Large-Caps entwickeln können. US-Aktien sind in den letzten Jahren nicht besser gelaufen als Aktien aus dem Rest der Welt. Es sind aber eine Handvoll Unternehmen, die sind so viel besser gelaufen, die haben für die gesamte Outperformance gesorgt. Das heißt also, wenn man sich die breiten Indizes anschaut, wie den Russell 2000 oder gleichgewichteten S&P 500, dann war der nicht stärker als die meisten europäischen Indizes. Und das galt auch für einige Indizes, zumindest mal in weiterentwickelten Emerging Markets, wie Indien zum Beispiel. Und wenn man das mal betrachtet, dann wird einem auch klar, dass am Ende dieses Exceptionalism natürlich ganz wesentlich auch beruht A, auf der Stellung des Dollar. Das heißt, der Dollar als Weltleitreservewährung wird dann in der Art und Weise gekauft, dass man natürlich dann auch viele Dollar braucht, um zu investieren. Und die investiert man dann in den USA, in US-Aktien. Und man kauft die Aktien, die am besten gelaufen sind. Und darüber hinaus haben die USA am meisten aus ihren Schulden gemacht. Sie haben ja deutlich mehr Schulden aufgenommen. Nach Corona hat sich das, oder während der Corona-Zeit hat sich das nochmal deutlich verstärkt. Auch dazu habe ich eine kleine Zusammenstellung gemacht in der App. Und das muss man eben auch einfach sehen. Man kann nicht einfach sagen, ja, es ist der bessere Wirtschaftsstandort. Die USA haben fast 4-mal so hohe Schulden, also auch in Relation zu der Größe ihrer Volkswirtschaft gemacht wie in der Eurozone. Und das war richtig. Das hat funktioniert. Sie haben aus den Schulden auch mehr gemacht. Es ist dabei für Anleger auch mehr rausgekommen. Nicht unbedingt für die Volkswirtschaft als Ganzes, aber für Anleger mal auf jeden Fall. Und damit ist natürlich auch klar, dass das, was JP Morgan hier sagt, nicht aus der Luft gegriffen ist. Das kann ganz einfach stattfinden. Sollte der Dollar an Relevanz verlieren, sollte sich, aus welchen Gründen auch immer, eine Geldpolitik durchsetzen, die weniger expansiv ist, dann würden sofort US-Aktien deutlich schwächer tendieren als vielleicht in anderen Zonen in den oder Wirtschaftsbereichen, in denen mehr Geld ausgegeben wird. Also die Vorstellung, dass es irgendwie, es ist immer nur das Umfeld und das politische Umfeld und so weiter. Also Demografie lässt sich nun mal nicht ändern und da sind die, haben die USA genau das gleiche Problem wie Europa. Sie altern und wie du darauf reagierst, das wird bestimmen, wie die nächsten 10 Jahre aussehen. Ich werde allerdings auch weiterhin, Stand jetzt, vermutlich ist das der am höchsten gewichtetste Anteil in meinem Portfolio. Weil es gibt eben jetzt noch nicht so viele Gründe zu sagen, ich steige auf breiter Front aus US-Aktien aus.
Ja, sehr guter Punkt. Das wollte ich nämlich auch noch für mich anmerken. Also ja, bei mir ist es auch absolut der größte, das größte Gebiet im Portfolio. Und ja, ich nehme jetzt halt diese Prognose von JP Morgan auch nicht zum Anlass, dazu zu sagen, oh, ich muss jetzt alles irgendwie rausschmeißen. Zumal ich glaube, dass diese Phase, dass das Big Tech auch weiterhin sehr gut laufen wird. Oder zum Teil, also ich glaube, da wird sich auch jetzt innerhalb der nächsten 2-3 Jahre die Spreu vom Weizen trennen. Aber dass das in der Tendenz für einige Unternehmen weiterhin sehr, sehr gut laufen wird, das sehe ich auch. Trotzdem habe ich ja jetzt einen kleineren Anteil, zumindest mal China schon mit drin. Ich bin auch sehr happy eigentlich mit dem ETF in den Emerging Markets, den ich bespare. Und ich glaube, dass dort mit Sicherheit, also nicht mit Sicherheit, aber die Tendenz dazu besteht, dass in den nächsten Jahren ganz solide Renditen dort auch zu holen sind. Und wie gesagt, das ist ja halt nur etwas, was man vielleicht weiterhin beobachten kann und dann so als allgemeine Marschroute mal als möglichen Weg sozusagen als Perspektive sich weiterhin irgendwie mit reinzunehmen. Ja, also dass das vielleicht ein Weg ist, auch mal nach Japan zu schauen und vielleicht auch die Eurozone nicht abzuschreiben, nur aufgrund dessen, weil halt eine EU viel zu bürokratisch ist und die Länder sich zum Teil nicht eins sind und der Euro auch, wie oft wurde das schon rauf und runter analysiert, dass der Euro auch irgendwie eine Fehlkonstruktion ist und kann man ja alles auch unterschreiben und ist ja auch irgendwie alles richtig, aber aufgrund dessen zu sagen, ich investiere nicht in europäische Aktien, das ist genauso doof, als wenn man sagen würde, ja, ich investiere nicht mehr in Deutschland, weil die Ampel war ja schlecht.
Wir können ja als Fazit mitgeben, dass insbesondere ETF-Anleger bei Einzelaktien fällt es dir ja sofort auf. Du siehst ja, wie hoch ist dein Nordamerika-Anteil. Und aber beim ETF-Anleger, wenn der halt sagt, ne, ich kaufe den MSCI World und ich hole mir noch einen auf den S&P 500 und auf den Nasdaq 100, dann ist er halt zu 85% in Nordamerika investiert. Und das ist eine Spekulation und eben keine breite Anlage mehr.
Absolut richtig. Ich würde am Ende noch kurz, weil ich glaube, viele wissen es gar nicht, diese Studien, ob jetzt von JP Morgan, BlackRock, Merrill Lynch und wie sie alle heißen, da brauchen eigentlich Privatanleger, finde ich, eine Gebrauchsanleitung, wie man das zu lesen hat. Weil man kann aus dieser Studie nicht rausziehen, dass JP Morgan jetzt negativ gestimmt ist für die USA. Das sind immer Allokationsideen und Vorgaben. Das heißt, JP Morgan sagt sowieso, USA-Anteil bei uns, 60% ist gesetzt. Und wenn wir super positiv sind, dann haben wir 65%. Und wenn wir super negativ sind, dann haben wir 55%. Also es geht da um Abweichungen innerhalb einer vorgegebenen Allokationsstrategie im Prozentpunktebereich. Und nicht, dass JP Morgan jetzt, egal was kommt, sagt, US-Anteil auf 5% und Japan auf 80%. Also da muss man wirklich gucken, wie diese Analysen, die ja für Institutionelle oft gedacht sind, überhaupt gemeint sind und nicht als Handlungsanweisung USA zu verkaufen, sondern innerhalb von einem kleinen Bereich Allokationen dann zu verschieben in die eine oder andere Richtung.
Aber lass uns doch jetzt direkt auch die Hörerfrage von Wolfgang damit reinnehmen, weil ich glaube, die passt auch ganz gut zu diesem Themenkomplex. Sind US-Anleihen-ETFs wieder interessant, hat er gefragt, Sebastian.
100%. Das war's.
Okay. Nächstes Thema. ASML.
Ich spare mir jetzt mal kurz die Ausführung, wie Anleihen-ETFs funktionieren, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen. Da gibt's auch in der App von mir eine Podcast-Folge noch aus dem letzten Jahr. Da habe ich das mit Duration und Laufzeit und allem genauer formuliert. Aber Lars hat es auch gerade angesprochen, schon die USA haben deutlich mehr Schulden als Europa. Und das hat aktuell auch den Fall oder zur Folge, dass versucht wird, oder die USA versuchen sich wieder längerfristig zu finanzieren. Also unter Janet Yellen wurde versucht, relativ kurzlaufende Anleihen zu begeben. Jetzt versucht man wieder in 10- und 30-Jahres-Bereich reinzugehen. Aber der Markt weigert sich, weil man deutlich höhere Zinsen möchte. Das heißt, es ist jetzt auch nur noch eine Frage der Zeit, bis wir in den USA bei 10, 30-jährigen Laufzeiten auch mal 5% oder auch mehr sehen. Aber das macht gerade Anleihen-ETFs wieder attraktiv, wenn man sagt, man möchte da Kapital parken. Und wenn man auch teilweise die Bewertungen von Unternehmen anschaut, was da die Gewinnrendite ist, verglichen mit dem, was man risikolos am Anleihenmarkt bekommt, von fast 5%, ist das definitiv attraktiv. Aber man muss natürlich darauf schauen, dass, wenn die Zinsen steigen, fällt auch der Wert einer Anleihe. Das heißt, wenn die Zinsen noch weiter steigen, wird man damit bei einem ETF erstmal temporär Kursverluste erleiden. Dafür bekommt man aber auch eine höhere Verzinsung auf sein Kapital. Also bei mir ist es so, ich werde im langfristigen Depot in Kürze auch eine Anpassung vornehmen, weil ich habe US-Anleihen als auch chinesische. In China sind die Anleihenrenditen mittlerweile niedriger als in Japan. Das heißt, da sind viele Kursgewinne entstanden. Und die werde ich jetzt dann realisieren und in den USA investieren, wenn wir da mal 5% oder mehr sehen. Weil der amerikanische Anleihenmarkt ist in meinen Augen, um Geld zu parken innerhalb eines größeren Portfolios, sehr, sehr interessant, gerade auch was Laufzeiten angeht, so 7 bis 10 Jahre gibt es beispielsweise von iShares einen ETF, den handle ich immer ganz gerne. Und dann hat man halt da wirklich eine sehr attraktive Verzinsung. Ja, man hat auch ein Währungsrisiko, muss man sich vorher überlegen, ob man vielleicht einen abgesicherten ETF verwendet. Die sind mittlerweile gar nicht mal mehr irgendwie teurer als die anderen. Die haben dann vielleicht intern noch ein bisschen mehr Kosten. Aber wenn man sagt, man geht nur kurzfristig rein, will kein Währungsrisiko, kann man das auch machen. Aber meine Antwort auf diese Frage, ja, amerikanische Anleihen-ETFs sind in meinen Augen sehr interessant. Man muss sich aber vorher halt auch die Fragen beantworten, will man Kurzläufer mit möglichst wenig Schwankungen, will man auch eine gewisse Hebelwirkung haben, falls der Zins mal wieder fällt, will man vielleicht mehr Rendite haben, indem man in längere Laufzeiten rausgeht, das muss man erstmal für sich beantworten. Aber Anleihen als Anlageklasse sind höchst interessant, nur leider in den meisten Portfolios von Privatleuten gar nicht irgendwie repräsentiert. Habt ihr zu Anleihen eine Einschätzung?
Ja, aus gutem Grund. Aus meiner Sicht. Für mich ist es nicht attraktiv, wenn die abgesicherten, und man sollte dazu sagen, in dem Fall wird, wenn die Zinsdifferenz dann so groß ist, wie jetzt angenommen, wird dieser Absicherungsmechanismus schon einiges kosten. Das wird also nicht 0,1 oder 0,2% sein. Und ich glaube, die meisten Anleihekäufer verstehen unter einer Anleihe etwas total Sicheres mit total sicheren Zinszahlungen. Und die sind natürlich sicher, nur 5%, das kann der Euro gegenüber dem US-Dollar gegebenenfalls auch mal im halben Jahr machen. Und wenn, und das ist natürlich, sorry, dass wir hier auf diese Wirtschaftspolitik in den USA aktuell zu sprechen kommen, es gibt meines Erachtens ziemlich plausible Studien, sagen wir es mal so, die eher dafür sprechen, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar in den nächsten Jahren aufwertet. Und insbesondere, wenn die Zinsdifferenz so groß sein sollte, das heißt also, wenn die Zinsen wesentlich niedriger wären am langen Ende als in den USA, dann wird der Euro, weil er dann einfach mehr gesucht wird, ja, dann werden wir eine Bewegung sehen. Und für mich ist das vielleicht, für mich sind 5% plus Währungsrisiko, das macht in einem großen Portfolio, wie es Sebastian hat, sicherlich Sinn. Für mich ist es nicht interessant genug. Ich finde dann eher noch Werte, sichere Aktien, bei denen ich sagen, ich habe das kalkulierbare Risiko bei ähnlicher Renditeerwartung. Und unter dem Aspekt nutze ich solche Zinsprodukte im Prinzip nur, um Geld zu parken. Das kann auch mal ein Parken, das längste, was ich jetzt hatte, war mal ein Jahr. Ja, das lag natürlich auch daran, dass das kurze Parken mehr Zinsen brachte. Da nutze ich das und da nutze ich es im Prinzip auch permanent. Also egal bei welchem Broker, egal bei welcher Bank, immer wo ich Cash habe, dann gehe ich entweder in Tagesgeld-ETF oder wenn ich bei der Bank direkt was bekomme, das nutze ich komplett aus. Das sind hier mal 200 Euro Zinsen, da mal 500 Euro Zinsen. Das kann auch mal ein bisschen mehr sein. Auf dem Konto, das habe ich hier beschrieben, wo mein Geld rumliegt, wo ich schon vorher weiß dafür, das werde ich wohl für Steuern brauchen. Das sollte man alles machen. Aber als strategische langfristige Anlage sind Anleihen und Anleihen-ETFs, zumindest Staatsanleihen, für mich nicht interessant.
Ist dein Portfolio denn nicht groß genug dafür, oder?
Nee, scheinbar auch nicht. Auf zum nächsten Thema.
Scheinbar nicht.
Ja gut, dann musst du noch mehr ASML kaufen, dann kann es groß werden. Nein, Spaß beiseite natürlich. Also, aber um das nochmal abzuschließen, der Ansatz ist natürlich, also Ich verstehe das schon. Sebastian baut das als Komponente in der strategischen Portfolioausrichtung mit ein. Lars sagt, okay, also Zinskomponente ist bei mir, wenn überhaupt, nur fürs Parken da. Und ansonsten ist das halt im Aktienbereich oder anderweitig investiert. Also ich glaube, das ist dann halt auch schon, das sagt dann, glaube ich, eher so ein bisschen auch was über euch als Anlegertypen aus. Da würde ich sagen, in der Tendenz, Sebastian, ein bisschen konservativer als Lars, oder?
Ja, ich würde sogar den Bogen spannen, dass wir da gar nicht so weit auseinander sind, denn bei mir ist es eine Art von langfristigen Parken. Das heißt, ich habe 8% in Staatsanleihen, USA und China. China, ich hatte es gesagt, extrem niedriger Zins, lohnt sich nicht mehr, aber dafür habe ich Kursgewinne, die ich jetzt in den USA zu 5% bald investieren kann, verzinsen lassen kann. Und diese Position und gerade amerikanische Staatsanleihen sind ja sehr gefragt, wenn du eine heftige Korrektur hast oder sogar einen Crash. Und dann würde ich diese Position auflösen. Es ist jetzt nicht nur so ein kurzfristiges Parken, wie es Lars macht, das kann auch ein Parken sein, 5 Jahre oder 7 Jahre, bis wirklich der große Knall kommt, und dann habe ich da eine hohe Liquidität, die ich dann direkt investieren kann. Aber ich bin jetzt kein Fan, 50% in Anleihen oder so wirklich eine Bremse zu haben, aber immer so einen Stoßdämpfer drin zu haben, der hat sich in der Vergangenheit schon immer wieder ausgezahlt. Und wenn du 5% in USA risikolos als Schuldner oder als Gläubiger der amerikanischen Regierung kassieren kannst, dann finde ich das in so einem Portfolio eine super Beimischung.
Aber ASML ist natürlich auch eine super Beimischung. Also,
absolut.
Also sag ich jetzt als Investierter, Sebastian auch investiert. Und ja, ich bin, das ist halt so ein Wert, da sind wir halt auch, da haben wir jetzt wirklich so zumindest mal zwei unterschiedliche Meinungen hier. Weil ich glaube, Lars, du hältst die Aktie für zumindest langfristig nicht so interessant, sondern halt eher so für eine taktische Position, ne? Also für eine aktive Position. Und ja, ich würde sagen, die sind so gut positioniert, also monopolartige Stellung. Es gibt einen ordentlichen Metatrend, der dafür spricht, dass die Chipindustrie ASML noch mehr brauchen wird, also in den nächsten Jahren, als das in der Vergangenheit schon der Fall war. Es gibt eigentlich gerade relativ wenig Technologien, die zumindest jetzt schon virulent sind, also zumindest im medialen Diskurs, die halt die Technologie von ASML disruptieren könnten. Natürlich Schweinezyklus in der Chipindustrie muss man immer mitdenken. ASML ist da ganz vorne in der Wertschöpfungskette positioniert. Also ich mache es kurz, ich bin investiert, ich traue dem Unternehmen viel zu und ich glaube, dass, also wenn ich jetzt mich mal aus dem Fenster hängen darf in puncto Kursziel, dass wenn die es schafft, auf Wochenbasis die 800 Euro zu überhandeln, also auf Wochenbasis über 800 Euro ist, dann geht es auch ganz schnell wieder in Richtung altes Allzeithoch. Das sind so meine Two Cents zu ASML.
Ja, also ich bin nicht bärisch, aber man kann ja nicht jede gute Aktie auch langfristig dann kaufen. Und ich versuche so weit wie möglich zyklische Aktien aus dem langfristigen Portfolio rauszuhalten. Korrekt ist, dass ich nicht mehr in ASML investiert bin. Wir waren investiert, also mit den Lesern der Renditespezialisten, 654 Euro war, glaube ich, ein guter Einstiegskurs. Und bei knapp 745 Euro haben wir die letzten Anteile verkauft in dieser Woche. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Also die Aktie sieht gut aus. Ich kann mir auch vorstellen, wenn dieser Chip-Zyklus, und danach sieht es derzeit aus, sich weiter fortsetzt, dass die in den nächsten 1-2 Jahren auch wieder auf neue Allzeithochs steigt. Aber am Ende des Tages musst du dann eben auch immer wissen, in welcher Disziplin bist du unterwegs. Und denn wenn du zu viele Buy-and-Hold-Positionen machst, die aber eigentlich gar nicht für dich langfristig gedacht sind, also du musst dann in der aktiven Anlage eben auch mal Gewinne realisieren. Und deswegen macht es auch gar keinen Sinn für mich jetzt zu sagen, ja, das Unternehmen sei so oder so bewertet. Denn es kann durchaus sein, dass wenn wir eine Korrektur sehen, knapp unter 700 Euro, dass ich es dann wieder interessant finde, einzusteigen. Denn wenn wir hier insbesondere, das Tief sieht für mich schon nachhaltig aus. Und solange wir nicht unter 665 Euro rutschen, solange würde ich sagen, besteht die Chance, dass die Aktie tatsächlich über 800 Euro steigt und dann vielleicht auch in Richtung Allzeithoch. Also das kann durchaus sein. Nur am Ende ist es im aktiven Handel auch so, dass du dann mal Gewinne realisierst. Und wir hatten in etwa das Doppelte des Risikos verdient. Das war das Kursziel. Es kann kurzfristig sicherlich noch ein bisschen weitergehen. Also insbesondere, wenn man das jetzt diese Bewegung sich direkt weiter fortsetzt in Richtung 790 Euro. Aber ich bin kein gieriger Mensch. Das heißt also, ich gönne dann auch allen Gewinne noch nach mir. Das ist vollkommen in Ordnung. Der Aktie, die man, finde ich, auch ganz gut aktiv handeln kann. Und ich denke, da ist gar kein Widerspruch unbedingt zu euren Holdings.
Ja, ich würde sogar für die, die langfristig Fans davon sind, also so wie Timo und ich, die den Wert auch ein paar Jahre oder wer weiß wie lange halten, ASML, und wir hatten ja immer wieder, ich weiß, Warren Buffett komme ich jetzt, aber Burggraben um eine Aktie. Und ich finde, der größte Burggraben um eine Aktie ist ASML oder hat ASML, weil diese Technologie, die dort verwendet wird, und es wird oftmals auch gesagt, dass die Maschinen von ASML wahrscheinlich die komplexesten Maschinen sind, die Menschen je gebaut haben, weil das so unglaublich ist, diese Herstellungsmaschinen, diese Lithografiemaschinen zu bauen. Und da wird jetzt auch keiner anfangen, in dieses Geschäft mehr reinzugehen. Risiko natürlich, es gibt eine komplett neue Technologie und dann fangen Großkonzerne an, das selber zu bauen. Aber Stand jetzt ist ASML so unumgänglich für die ganze Branche, auch für TSMC, dass ich da sage, bei so einem Rücksetzer wie im letzten Jahr, wo dann auch die Guidance für dieses Jahr negativer ausgefallen ist, wegen den ganzen Exportgenehmigungen, die man einholen muss für die Maschinen. Ich glaube auch, dass das sehr konservativ bei ASML gerechnet wurde. Also da sehe ich noch einiges an positivem Überraschungspotenzial. Und wie gesagt, da wird keiner auf die Idee kommen, auch nicht nur Amazon morgen zu sagen, komm, wir versuchen jetzt diese Technologie zu disruptieren und hier mal eine Konkurrenz aufzubauen, sondern entweder gibt es eine komplett neue Technologie. Aber solange ASML hier das mit dem extrem ultravioletten Licht herstellt, also die Maschinen herstellt, damit die Chips gefertigt werden können, muss ich sagen, haben die einfach einen riesen Burggraben und sind da ein Top-Investment für mich.
Ich verkaufe die Aktie von ASML erst, wenn ASML anfängt, auf Meta Werbung zu schalten.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Dann werde ich extrem bearish. Ja, und ja, genau, das ist jetzt wirklich mein Schlusswort. Und ja, vielen Dank, Männer, hat es wie immer Spaß gemacht. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einen wunderschönen Tag wünschen wir euch und wir hören und sehen uns in der nächsten Woche. Macht's gut.
Bis dann.
Ciao.